Also, komme ich jetzt zu den Großen. Ihr habt jetzt die Einleitung durch die Kindergeschichte schon gehört. Reinigung. Bei uns heißt das natürlich nicht, wie rasiere ich mich morgens, wie komme ich aus den Federn. Bei uns, wir stellen dieses Thema als Christen fest. Der Christ, der sich reinigt, die Gemeinde, die sich reinigt oder die gereinigt werden muss. Ich will nicht zu viel sagen. Im Moment haben wir die große, große Politik, die Gemeindepolitik. Baden-Württembergische Vereinigung, Süddeutscher Verband und ich weiß nicht was alles. Wir sehen plötzlich, wie es überall kracht und knirscht. Dinge, die sich verhakt haben, Dinge, die in jede Ortsgemeinde hineinspielen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei den Nachbargemeinden Ulm und Heidenheim, da weiß ich einiges. Es kracht und knirscht. So, und man merkt, man muss mal ein bisschen aufräumen. Aufräumen gehört zum Reinigen. Und manchmal reinigen sich diese Gemeinschaften und die gesamte Gemeinschaft auch ein Stück von selber. Weil ein gewisser Rahmen vielleicht für den einen oder anderen überschritten ist. Und er bleibt entweder gerade mit Fleiß oder geht mit Fleiß. Das gehört dazu. Dieser Riss ist sichtbar. Dieser Riss geht vielleicht aber auch durch uns selber, weil wir plötzlich zu einer Konsequenz gefordert werden. Welche Konsequenz will ich gehen und muss ich die machen oder kann ich mich durchlawinern? Diese Reinigung betrifft uns selber. Reinigung allgemein und Reinigung in der Bibel, Reinigung in der Gemeinde. Wir unterhalten uns heute mal drüber. Wenn ich ins Lexikon gucke oder bei Wikipedia, dann habe ich das Wort Reinigung. Das steht auch gleich mit Säuberung zusammen. Und wir finden verschiedene Aspekte. Das haben wir jetzt heute bei der Kindergeschichte schon gesehen. Zum Beispiel Haushalt. Da kennen wir das Wort Putzen oder Sauberkeit. Das ist so alltäglich, dass wir es kaum mitbekommen, aber es ist dringend wichtig. Wir machen das jeden Tag automatisch. Körperpflege. Da kennen wir den Begriff der Hygienemaßnahmen im Blick auch auf die Gesundheit. Wenn ich die Zähne nicht putze, dann sind irgendwann die Zähne krank und somit der gesamte Verdauungstrakt und dann der Mensch. Diese Dinge, die pflanzen sich fort. Wir wissen das, wir denken nicht drüber nach, wir tun es. Weil wir wissen, es ist wichtig. Gehen wir noch einen Schritt weiter, die Medizin. Sie spricht von Desinfektion, antiseptische Maßnahmen. Blutvergiftung ist das Schlimmste, was einem in der Medizin passieren kann. Wo will man dann noch anfangen, ein Menschenleben, das gefährdet ist, zu retten? Sauberkeit ist dringend wichtig in der Medizin. In der Industrie, da hält man sich schon gar nicht mehr mit der Ethik auf, man geht nach der deutschen Industrienorm. Da gibt es die DIN 8592 und regelt das Trennverfahren von Rückständen. Also trennen ist klar, Rückstände sind Abfall. Wie entsorge ich den Abfall? Wie trenne ich den ab von dem Produkt, das ich haben möchte? Und schließlich in der Textiltechnik, da haben wir plötzlich eine ganz andere Wendung. Da gibt es den Begriff des Versäuberns oder Endeln. Das ist jetzt komplett fremd. Und es ist eine Sicherung gegen das Ausfransen von Stoffen. Ihr kennt es vielleicht zu Hause mit der Nähmaschine. Ihr schlagt einen Stoff um und dann näht ihr ihn ab. Das ist Endeln oder Versäubern. Das heißt, das, was mir wichtig ist als Stoff, habe ich gesichert. Das bleibt so, wie es ist. Es franzt nicht aus, es hat keine losen Enden. Ich weiß genau, wo der Stoff aufhört und wo er anfängt. Und diese Kanten bleiben. Reinigung ist also ein Begriff der Abfallwirtschaft und überall begegnet er einem. Im persönlichen Leben, in der Industrie, in der Gemeinde auch. Wenn ich im Lexikon nochmal nachschaue, dann wird dieser Begriff auch gegliedert. Er wird ganz genau angeschaut. Nicht einfach nur, das muss man mal eben halt machen. Nein, es wird gegliedert in Definition. Was ist denn überhaupt Reinigung? Es wird dargestellt, die Grundarten der Reinigung. Ja, fegen oder putzen oder trennen, wie auch immer. Die Werkzeuge und Methoden, womit mache ich das? Und brauche ich ein besonderes Personal? Gibt es einen Arbeitsschutz? Ihr seht, die Dinge ufern plötzlich aus, wenn es um Reinigung geht. Wörter, die im Zusammenhang mit Reinigung stehen, wir haben einfache Wörter, die jeder kennt. Dusche, Handschuh, Spülbecken oder Waschtag. Es gibt aber auch komplexe Sachverhalte, die mit dem Haushalt nicht mehr viel zu tun haben. Keimtheorie, Schmutzschleuse, H1 Schmierstoffe, Richtlinie 2006/7/EG oder Risk Analysis and Biocontamination Control. Ihr werdet nur einen Bruchteil, wenn überhaupt, irgendetwas vom letzten verstanden haben. Aber ihr merkt, es ist ein paar Stufen über uns angesiedelt. Reinigung kann also einfach und alltäglich sein, aber auch hochkompliziert, Fachkräfte betreut und Millionen schwer. Wir haben gerade das Thema schlechthin in den Medien, Ebola. Wir haben bei Ebola eine Epidemie. Das ist nicht einfach nur eine Krankheit. Das Ding verbreitet sich und man weiß plötzlich nicht mehr, wie werden wir dem Ganzen her? Wo sollen wir denn da anfangen? Ebola und die Epidemie zeigt uns, wohin die Reise gehen kann, wenn nicht achtsam gelebt, entsorgt, isoliert und wiederhergestellt wird. Die Bevölkerung oder jetzt mal ganz speziell zu uns, die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gemeinden und unsere einzelne Ortsgemeinde, wird unruhig. Gerüchte verbreiten sich. Man schottet sich ab. Der Kontakt wird zur Fassade und das Vertrauen ist gestört. Die gegenseitige Versorgung funktioniert nicht mehr. Gemeinschaften brechen dann zusammen und sterben schließlich ab. Wir erkennen, Reinigung ist überlebenswichtig. Und die Frage ist jetzt hier, kennt die Gemeinde Gottes das Thema Reinigung? Ist es überhaupt je behandelt worden? War es bisher immer ein Teil dessen, was gepredigt wurde? Was vorgelebt, was gelehrt wurde? Jetzt ist die Frage, kennt die Bibel das Thema Reinigung? Die Bibel, ja, einige nicken. Die Bibel ist nichts anderes als ein Handbuch für Reinigungsmanagement, wenn man es genauer nimmt. Die Beziehung zum Schöpfer wird beim Sündenfall gereinigt, dadurch, dass der Verlust der unmittelbaren Beziehung zum Schöpfer erfolgt. Schöpfer und Geschöpf gehen plötzlich einen getrennten Weg. Das ist eine Distanz, eine Sicherung. Die Schöpfung wird von der Selbstversessenheit gereinigt. Wo finden wir denn das? Sintflut. Die Rückführung der Menschheit zu Gott wird geregelt und geklärt. Klären, das gehört auch zur Reinigung. Das haben wir bei der Volkwerdung von Israel, den 10 Geboten, Tempeldienst, Opfervorschriften und dergleichen mehr. Das Gleichgewicht von Werkeln und Putzen, jetzt sind wir wieder im Alltag, oder besser von Herrschen und Dienen, das gehört nämlich genauso zusammen, wird mit König und Prophet, zumindest in der Theorie, wiederhergestellt. Die halten sich gegenseitig in Schach. Wir haben es aber auch, wenn es wirklich hart auf hart kommt und die Schöpfung und die gesamte Bibel zeigt das, auch nötig, wie bei der Ebola-Epidemie, dass der Mensch auf die Intensivstation kommt. Reinigung und Heilung sind hier fast identisch. Die Intensivstation von Reinigung, Rettung, Heilung und Wiederherstellung heißt in Kurzform erkennen, bekennen, Taufe mit Wasser und Feuer durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. Die Auferstehung von den Toten und das Trinken vom Wasser des Lebens und das Essen vom Baum des Lebens, dessen Blätter zur Heilung der Völker dient. Ich bin jetzt gerade mal richtig schön komplett durch die Bibel bzw. das Neue Testament. Also, was sehen wir? Die Bibel ist also nicht nur ein Handbuch für Reinigungsmanagement, das als Lehrbuch irgendwo abstrakt im Hörsaal gepredigt wird oder gelehrt wird. Nein, die Bibel ist ein Handbuch für Anwender. Ich habe ein Problem. Was sagt die Bibel dazu? Ich muss aber ein Problembewusstsein haben. Und Wissen und Glauben, die Bibel gibt mir eine Möglichkeit, herauszufinden, wie packe ich das Ganze an. Es gibt genug Bibeln mit Stichwortverzeichnissen. Darüber kommen wir ran. Probieren wir es aus. Bibel, Neues Testament, Paulus, 1. Korintherbrief. Paulus ist Jesus Christus begegnet. Er verkündet ihn. Er gründet Gemeinden und eine entsteht in Korinth. Paulus schreibt dir einen Brief. Es gibt Probleme, Missstände. Er schreibt für Anwender. Circa 20 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung braucht diese Gemeinde Korrektur. Interessant eigentlich. Wir gehen davon aus, es ist eine der Urgemeinden. Diese Gemeinde braucht nach 20 Jahren Tod und Auferstehung Jesu Christi, wo doch alles so frisch ist, noch Korrektur? Überhaupt Korrektur? Ich denke, hier sollte klar werden, dass die Korrektur unabhängig ist von dem, wie lange die Gemeinde besteht oder der Einzelne zum Glauben gefunden hat. Korrektur gleich Reinigung braucht man vom ersten Moment an, immer wieder. Wir können uns nicht ausruhen. Die Gemeinde besteht aus Judenchristen wie Heidenchristen, aus Unterprivilegierten wie Privilegierten. Ein buntes Gemisch an Völkern, Berufen, Bildungsschichten, Einkommensgruppen. Aber alle scheinen irgendwie im Glauben unverständig zu sein. Das ist das, was alle eint. Das ist das, was ein einziger Brief ermöglicht. Er muss nicht auf den kulturellen Hintergrund des Einzelnen achten oder ob er frisch getauft ist oder seit 5 Generationen Christ oder Adventist ist. Nein, alle vereint, dass sie an einem gewissen Punkt im Glauben unverständig sind. Und hier setzt Paulus Brief an. Er ist themenorientiert und es gibt 2 Hauptthemen. Das erste Thema, Reinigung der Gemeinde, und das zweite Thema, Anweisung zu Lehre und Gottesdienstordnung. Das zweite Thema schenken wir uns heute. Reinigung der Gemeinde. Paulus benennt die Problembereiche. Er ist klar und ohne Umschweife, sonst hat die Gemeinde keine Überlebenschance. Ich sage das deswegen. Wir haben es uns angewöhnt, uns nicht weh zu tun, weder als Gemeinde noch als Gemeindemitglieder. Wir haben halt Gedanken an den anderen, wir machen uns Sorgen, aber wir sprechen Dinge nicht an. Dinge, die nicht angesprochen werden, werden nicht geklärt, werden nicht gesäubert. Und der faule Apfel steckt den gesunden Apfel an, das wissen wir. Ich lese 1. Korinther 10, Verse 1 bis 13. Moment, jetzt habe ich die falsche Seite. 1. Korinther 10. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Das war natürlich jetzt ein bisschen viel, vielleicht auch ein bisschen heftig. Ich fasse nur mal kurz ein paar Sachen zusammen, die sofort ins Auge stechen. Alle Gemeindemitglieder haben dieselben Ausgangsbedingungen. Aber an den meisten hatte Gott kein Wohlgefallen. Der Grund, das Ganze ist ein Vorbild, wie man es nicht machen soll, nämlich die Gier nach dem Bösen zu haben. Es ist eine Warnung. Der Vorfall fällt einem auch ins Auge. Götzendiener, Unzucht oder Hurerei, je nach Übersetzung, Versuchung Christi, Murren. Okay. Also nochmal jetzt für uns. Dieselben Ausgangsbedingungen. Jetzt steht hier in Vers 2, auf Mose getauft, in Wolke und Meer. Okay, jetzt geht es wieder ins Alte Testament zurück. Jetzt muss man da gerade ein bisschen zurückspulen, wieder vorspulen. Wir erinnern uns, Ägypten heißt übersetzt Gefängnis. Kanaan ist das heilige Land, beziehungsweise das Land des Lebens. In Ägypten wurden die Menschen gesammelt. Sie sind auf Mose getauft, der vorangeht. Es ist ein Weg durch Wasser und Wüste. Es sind Wege der Versuchung, Wege der Bewährung. Es gibt kein Kanaan, also es gibt kein Leben, bis das Volk begriffen hat. Das war jetzt die Kurzzusammenfassung der 40 Jahre Wüstenwanderung. Und jetzt kommt der Übertrag auf heute. Wir sind in der Welt und das ist nach biblischem Verständnis die Fremde. Unser Ziel ist das Reich Gottes. Das ist Heimat, das ist Ziel. Da sollen oder wollen wir hin. So, ich übertrage es. In der Fremde, also in der Welt, werden die Gläubigen gesammelt. Sie sind getauft auf Jesus Christus, der uns vorangeht. Die Gläubigen sind auf dem Weg. Ihr Weg ist Versuchung und Bewährung. Es gibt kein ewiges Leben, wenn Gott nicht begriffen und Jesus nicht gefolgt wird. Okay, das sind jetzt dieselben Ausgangsbedingungen. Was haben wir noch? Der Text sagt, aber es gibt kein Gefallen an der Mehrzahl der Gläubigen. Da sie, Zitat, gierig nach dem Bösen sind. Das hört sich natürlich jetzt erstmal schlimm an, als wäre jeder hier ein Mörder und Bauchaufschlitzer und ich weiß nicht was noch alles. Aber wir haben zwei Begriffe, Gier und Böse. Was heißt denn Gier? Gier heißt ohne Maß, mit verengter Sicht und sofortige Befriedigung. Hier und jetzt will haben. Das Wort Böse heißt eigentlich alles das, was im Widerspruch zu Gott steht. Es ist irdisch, nicht geistlich. Es ist vergänglich, nicht ewig. Und das Ich steht im Mittelpunkt, nicht Jesus Christus, nicht Gott. In diesem sind Gier und Böse. Also nochmal, kein Gefallen an der Mehrzahl der Gläubigen, da sie gierig nach dem Bösen sind. Das heißt, diese Menschen, die sagen, sie sind gläubig, wenn man sie genauer filtert und scannt, es sind drauf und dran, dass sie eigentlich nach den Dingen trachten, die nicht bleiben. Und bei denen sie selbst im Mittelpunkt stehen und bei denen Gott vielleicht nur das Alibi ist. Ich gucke jetzt nicht euch an, das gilt für mich genauso. Das ist immer das Schwierige bei so einer Predigt. Also, wer nur sich selbst im Hier und Jetzt sieht, hat weder Christus noch das Gesetz als Rahmen links und rechts, ist also kein Erlöster nach biblischem Verständnis. Gucken wir nochmal in den Text rein, da gibt es Vorfälle, die genannt werden. Götzendiener, Hurerei, Versuchung Christi, Murren. Gehen wir darauf kurz ein. Götzendiener. Ein Götzendiener, da haben wir das Wort Götze, das ist ein anstatt Gott. Es ist ein Lebensinhalt, der nicht Gott ist. Also haben wir hier die Frage an uns selbst zu stellen, worum dreht sich dein oder mein Leben? Worum dreht es sich? Was steht da immer im Mittelpunkt? Der Text spricht von Stehen, Sitzen, Essen, Trinken, Tanzen. ist ja eigentlich nichts Besonderes. Aber wenn es der Lebensinhalt, die Mitte ist, ich weiß nicht, also ich lese jetzt mal gerade Matthäus 24, 37 bis 39. Also Worte von Jesus. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohns sein. Oh. Tja, damit hat eigentlich keiner so richtig gerechnet, aber das Problem ist, wenn wir Christus nachfolgen wollen, dann müssen wir diese Ausschließlichkeit erkennen. Ich mache selber zu viel Kompromisse, weil ich A in diesem, ich sage das jetzt mal hart, weichgespülten Christentum ein Stück weit groß geworden oder von ihm flankiert wurde. Und weil ich von einer Bequemlichkeit umgeben bin, die ich doch nicht freiwillig hergebe. Ich bin doch nicht bescheuert. Aber genau darum dreht es sich. Dass wir erkennen, das, was wir hier sehen, ist das, was nicht bleibt und ist das, was einen falschen Reiz ausübt. Wir haben noch einen anderen Begriff. Hurerei oder Unzucht. Was ist denn Hurerei? Wir haben da drei Möglichkeiten. Wir sehen es sexuell. Das heißt, Liebe kaufen. Eigentlich ein Widerspruch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Man kann Liebe nicht kaufen. Allgemein heißt Hurerei käuflich sein. Das heißt, auch die Männer, die in der Karriere sind und ihre eigenen Überzeugungen verleugnen und dem Chef, ich weiß nicht wohin, ja, in gewissem Sinne sind diese Menschen käuflich. Sie treiben auf ihre Weise Hurerei. Sie haben keinerlei Überzeugungen. Und es geht ihnen nur um ihr eigenes Fortkommen. Geistlich haben wir natürlich das Wort Hurerei auch. Und das heißt, einen falschen und selbstgemachten Glauben leben. Und vielleicht noch das Etikett christlicher Gott drüber schreiben. Jetzt ist aber je nach Bibelübersetzung, heißt es bei der einen Bibel Hurerei und bei der anderen Unzucht. Und deswegen gucke ich mir auch gerade Unzucht an. Was heißt denn Unzucht? Das heißt ohne Zucht. Zucht heißt ziehen, ohne dass etwas gezogen ist. Wenn ihr in den Garten geht, den ihr habt und bebaut, dann zieht ihr euer Gemüse, ihr lasst da keinen Wildwuchs zu, sonst gelingt es nicht. Oder eure Kinder, sie gelingen nicht, wenn ihr keine Zucht im Sinne von ziehen als Erziehung walten lasst. Das funktioniert nicht. Die wachsen euch über den Kopf, sie spucken euch über den Scheitel, sie treten der Mama gegen Schienbein und der Vater, der kriegt graue Haare. So, und das ist erst der Anfang. Und hinterher habt ihr mordsmäßig eure Scherereien und Rennereien und wundert euch, wo eure Kinder gelandet sind. Oder ihr guckt euch selber an und sagt, Menschenskinder, meine Eltern, oh. Und deswegen bin ich einen Weg geführt worden, den ich lieber vermieden hätte. Unzucht ohne Zucht, Erziehung, Ordnung und Verständnis. Diese Dinge gehören zusammen. Und ich denke, dann sieht man das nicht mehr ganz so krass, sondern sehr viel lebensnäher. Dann sagt Paulus, Versuchung Christi. Wie jetzt Versuchung Christi? Wie mache ich das denn jetzt konkret als Christ? Als Christ weiß ich, wenn ich so ein bisschen die Bibel anschaue, dass ich errettet bin. Jetzt gibt es einige, die sagen, wenn ich errettet bin, kann mir nichts passieren. Und die geben sich zum Beispiel der Hurerei hin, dem Götzendienst, in irgendeiner übertragenen Weise. Dann missbrauchen sie eigentlich Jesus. Sie missbrauchen das, was er sagt. Oder aber sie sagen sich, Menschenskinder, alles dient mir zum Guten. Ich habe Vollmacht. Ich stehe in den Fußstapfen Jesu Christi. Ich kann allem und jedem gebieten und ich kann auch Gott sagen, ich hätte gerne die Million im Lotto. Hört sich absurd an? Ich lese im Moment ein Buch von Gerhard Paderatz über Amerika und der auf dem Weg in den Gottesstaat. Das ist genau der Weg, den Amerika geht. Sie instrumentalisieren Gott und am Ende kommt Faschismus und totalitäres System bei raus. Und plötzlich sind wir ganz nah bei der Geschichte der Adventgemeinde, wo schon vor 150 Jahren gesagt wurde, als die Amerikaner doch eigentlich noch ein Licht am Horizont waren, Amerika wird sehr, sehr dunkel werden und ja. Und es wird seine Rolle in der Endzeit spielen, die uns alle nicht gefällt, zusammen mit dem Papsttum. Und plötzlich wird das Adventwissen wieder abgerufen, wird wach. Und wir müssen uns wirklich fragen, was glauben wir? Glauben wir das wirklich? Gucken wir die Welt an, haben wir es gesehen und begriffen? Die Dinge werden konkret. Versuchung Christi läuft also darüber hinaus, dass ich die Vollmacht Christi für mich selbst gebrauche. Ich will und Christus muss mir dienen. Und das führt uns schon zum letzten Begriff, den Paulus erwähnt, das Murren. Nee, Murren tun wir alle. Schon allein, wir hatten es jetzt vorhin beim Aufstehen, wir kommen verwuselt und die Mama sagt ab ins Bad und sagt, da beginnt ja eigentlich schon das Murren. So sagen wir das. Aber das ist, glaube ich, nicht dasselbe Murren, das Paulus meint. Ich glaube, sein Murren ist ein bisschen schärfer. Dieses Murren ist eine Anspruchshaltung gegenüber Gott. Es ist eine Gegenposition. Nein, ich will nicht. Es heißt, Gott herausfordern, Gott unterwerfen, nicht dienen, sondern herrschen wollen. Das Interessante ist, wenn wir uns Paulus genau angucken, in diesem Satz, in dem er das erwähnt, sagt er nicht, dass jetzt die Gefahr von Gott ausgeht, der fühlt sich provoziert, holt die Keule raus und batsch. Nein, von Gott ist da gar nicht die Rede. Wo die Gefahr lauert, das ist der Versucher. In dem Moment, in dem wir eine Gegenposition zu Gott beziehen, durch unser Murren, hat der Versucher einen Zugang zu uns. Der Versucher ist aber auch der Verderber. Erst bringt er uns vom Weg ab und dann dreht er uns den Hals rum. Rückweg ausgeschlossen. Es sei denn, wir merken es rechtzeitig oder Gott hält die Hand schützend darüber oder eben die Gemeinde sorgt füreinander. Und man sieht, Mensch, da ist einer auf dem Abweg. Wir sprechen mit ihm, wir beten für ihn und wir kämpfen geistlich auch um ihn, weil wir wissen, dass der Versucher im Spiel ist. All diese vier Vorfälle haben ihren Ursprung im Menschen selbst. Ich lese jetzt noch mal was. Matthäus 15, 18 bis 20. Auch hier wieder, was Jesus sagt. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Das heißt jetzt bei euch, ihr könnt zwar mit verunreinigten Händen am Tisch sitzen, ihr kriegt vielleicht von der Mutter einen bösen Blick, aber es ist nicht die Unreinheit, von der die Bibel ausgeht. Das geht ein bisschen tiefer. Paulus zieht also ein Fazit in diesem Teil, den ich vorhin gelesen habe. Vers 11, Vers 12, Vers 13, das sind drei Punkte. Vers 11, ich lese ihn nochmal. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Nochmal, es ist eine Warnung für die Gemeinde der Endzeit. Wenn ihr euch vielleicht ein bisschen daran erinnern könnt, 2010 hat Ted Wilson von der Generalkonferenz das Ende der Endzeit ausgerufen. Er hat gesagt, die Generalkonferenz kommt zum Schluss, wir sind jetzt in der letzten Etappe. Deswegen ist genau dieser Abschnitt, den ich jetzt vorhin gelesen habe von Paulus, für uns so interessant mit diesen vier Punkten, weil diese vier Punkte auch in der Endzeit richtig konkret werden. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, haut uns eins von diesen vier Punkten mindestens übers Ohr. Christsein heißt gerade am Ende der Zeit wach sein, auf sich selbst in seinem Inneren Acht geben. Das Problem ist nicht die Welt außen, sondern die Welt innen, die ich mit mir rumschleppe. Wie denke ich darüber? Wie fühle ich darüber? Wie reagiere ich darauf? Lasse ich mich fortreißen? Lasse ich mich provozieren? Will ich plötzlich auch zu meinem Recht kommen? Habe ich überhaupt ein Recht? Oder habe ich das ganze Ding hier noch nicht begriffen, worauf es hinausläuft? Wenn die Titanic untergeht, dann ist es egal, ob ich ein Recht auf die erste Klasse habe. Dann saufe ich mit der ersten Klasse ab. Ich habe auch kein Recht auf ein Rettungsboot. Ich habe die Hoffnung auf ein Rettungsboot. Aber dazu muss ich mich aufmachen, losgehen. Und zwar dorthin, wo es mir nicht gefällt. Die Rettungsboote sind vielleicht bei der zweiten oder bei der dritten Klasse angesiedelt. Ich muss dann dahin, damit ich reinkomme, damit ich gerettet werde. Und ich muss mich sputen. Vers 12. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Das ist eigentlich sehr, sehr komplett zusammengefasst. Und das heißt nichts anderes. Leute, gebt auf euch selbst Acht. Glaubt nicht, dass ihr sicher seid. So einfach ist es nicht. Solange diese Welt, die gefallen ist, besteht, könnt ihr noch so sehr gerettet sein. Mit dieser gefallenen Welt gibt es gefallene Menschen, die euch beeinflussen, und gibt es auch den Satan, der euch beeinflusst und der euch wegreißen will. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Das gilt für jeden Einzelnen von uns und das gilt für die Gemeinde und die Gemeinschaft der Gläubigen als Ganzes. Deswegen auch hier bitte, schaut, dass ihr wieder den Gesamtblick in die baden-württembergische Vereinigung habt, den Süddeutschen Verband, die EUD und die GK. Das sind Dinge, die uns hier unten im Regelfall eigentlich nicht betreffen, meinen wir. Aber die Politik von oben wirkt sich auch nach unten aus. Wir müssen selber begreifen und entscheiden können. Es ist aber nicht so, dass Paulus jetzt nur die Keule verteilt und sagt, Leute, Vorsicht hier, Vorsicht da, Vorsicht dort. Ja, er spielt Verkehrspolizist, aber er sagt, es ist nicht alles. Zuletzt gibt es einen Trost, es gibt eine Verheißung, dass Gott Geleitschutz und Grenzen darstellt. Wir lesen es in Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Die Versuchung kommt, so oder so. Gott ist da, so oder so. Aber ihr steht genau dazwischen, zwischen der Versuchung und Gott. Ihr habt die einmalige Chance, Gott an euch ranzulassen oder Gott abzublocken. Wer diese Versuchung nicht sehen will, hat verloren. Wer meint, er kann diese Versuchung alleine bewältigen, hat verloren. Wer aber erkennt, da ist eine Versuchung und da ist Gott, der hat gewonnen. Er kann sich auf Gott in diesem Moment berufen und Gott wird helfen. Ihr müsst es aber ausprobieren. Das war eigentlich die Predigt. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Ich habe euch nicht überfordert. Vielleicht war es ein bisschen zu hart. Ich möchte es nicht. Aber es sind einfach Dinge, die gesagt sein müssen. Sonst sind wir alle nett, aber wir haben keinen Bestand. Gott gebe uns Mut, uns selbst zu erkennen und dann damit zu ihm zu kommen. Amen.